Leuchtturm für Hannover, der Podcast für Lösungen von morgen auf Fragen von heute.
Ich freue mich ganz besonders auf die heutige Folge, denn heute zu Gast ist Kai Meissner, ein langjähriger Freund und alter Arbeitskollege. Moin Kai.
Moin Johannes, schön dich zu hören.
Ja, ganz meinerseits, ich freue mich total. Uns verbindet eine ganze Menge, da kann ich gleich nochmal kurz drauf eingehen. Und das Thema ist heute ja im größten Teil die Lebensmittelversorgung von morgen im Prinzip. Wir reden so ein bisschen auch über Aquaponik. Das wird Kai gleich nochmal im Detail erläutern. Vielleicht zum Hinweis vorweg, also wir kennen uns seit 2013. Da bin ich nämlich nach Bremerhaven gegangen und habe die große Windenergie-Offshore-Welt kennengelernt und wir waren seinerzeit Kollegen bei Areva Wind. Ich bin dann noch eine Zeit lang geblieben und du kannst jetzt vielleicht mal kurz erläutern, was du denn eigentlich so seit dem Zeitraum so beruflich gemacht hast.
Ich bin Kai Meissner. Kennengelernt hatten wir uns, wie gesagt, 2013, als Johannes bei der Areva Wind angefangen hatte. Ich hatte für meinen Teil schon drei Jahre eher angefangen, nämlich im 2010. Hatte also schon ein bisschen Erfahrung, also wirklich nur ein kleines bisschen. In 3 Jahren war auch der erste Job sozusagen für mich und in der Branche. Ein bisschen mehr Erfahrung in dem Windbereich dann. Dann haben wir, wenn ich mich recht erinnere, dort noch 2 Jahre zusammen sozusagen als Kollegen gearbeitet. Dann hatte ich mich aber zwischenzeitlich dann umentschieden, meine Zukunft in einem anderen Unternehmen. Bin dann also zur WPD in Bremen. WPD Offshore Solutions hieß die Firma damals, dort rüber gewechselt und war dort weitere 4 Jahre bis 2000. Ja, das war 2018, meine ich zumindest, genau. Danach, nach diesen 4 Jahren bei WPD, hatte ich mich dann versucht, selbstständig zu machen im Mobilitätsbereich, im Mikromobilitätsbereich. Wollte in Bremen ein Sharing-System für Lasten-E-Bikes sozusagen entwickeln. Habe mich da auch sozusagen in ein Förderprogramm der SWB damals sozusagen reinwählen können oder das gewinnen können. Und das Ganze ging aber nur für 2 Jahre, weil ich dann sozusagen die weiteren Finanzierungsschritte nicht leisten konnte oder das ich geschafft habe, sozusagen musste diese Pläne dann zurückstellen und bin aber eben seit Anfang 2020 für die Acheron GmbH tätig. Eben auch ein Startup, wie du gerade schon beschrieben hast. Wir möchten eine Lösung entwickeln, die sozusagen eine Möglichkeit bietet, Nahrungsmittel von morgen nachhaltiger zu erzeugen.
Also ich finde, du hast irgendwie einen ganz spannenden Lebenslauf irgendwie hinter dir, ähnlich wie die anderen Gäste in den vorhergehenden Podcast-Folgen. Und ich finde einfach, über deine Erfahrung aus der Windindustrie, da könnten wir einen eigenen Podcast machen, ebenso über deine Erfahrung aus dem Lastenrad-Sharing-System. Heute sprechen wir aber genau über dein aktuelles Thema. Das ist die Lebensmittelversorgung von morgen oder ein Teil dieser Lösung von morgen. Wir sprechen über die Firma Acheron und wir sprechen auch über das Thema Aquaponik. Kannst du mal kurz unseren Hörerinnen und Hörern erklären, was denn eigentlich Aquaponik bedeutet beziehungsweise wozu Aquaponik in deinem Fall eigentlich gehört?
Genau, also nur der Begriff Aquaponik bedeutet, dass man die Fischzucht und Pflanzenzucht sozusagen kombiniert und zwar dahingehend, dass man sie aneinander bindet. Das funktioniert im Prinzip so, dass ich sozusagen Fischbehälter habe, wo die Fische drinne wachsen, also in einem eigenen Kreislaufsystem, wo das Wasser für die Fische aufbereitet wird und das Abwasser sozusagen aus diesen Fischbehältern vereinfacht gesagt genutzt wird, um es durch eine Hydroponik durchzuleiten, wo eben auf der Basis von dem Fischabwasser Pflanzen sehr gut gedeihen. Und die Kombination aus Aquakultur und Hydroponik hat man eben Aquaponik getauft seinerzeit.
Ist das so ein bisschen Henne-Ei? Also was war zuerst da? Erst der Fisch oder erst die Hydrokultur? Oder geht das nur zusammen?
Es gibt mittlerweile und seit vielen Jahren sozusagen natürlich die einzelnen Bereiche. Sozusagen es gibt Firmen, die nur Aquakultur machen. Es gibt Firmen, die nur Hydroponik machen. Also Hydroponik zum Beispiel ein Begriff, sozusagen in Holland ganz viel. Ja, da werden ja bekanntermaßen unter anderem sehr viele Tomaten erzeugt. Und viele davon sozusagen wachsen nicht auf Substratbasis, also in Pflanzenerde, sondern deren Wurzeln sozusagen hängen im Prinzip nur in ein Wasser, einen Nährfilm, so nennt man den, sozusagen in einer Wasserlösung, dass die Tomaten eben aus diesem Wasser genau das ziehen können, was sie brauchen, um zu wachsen.
Was ist jetzt genau die Intention, dass das Produkt oder das Portfolio von Acheron? Worum geht es bei euch genau? Was macht ihr da? Wo macht ihr das? Wie macht ihr das?
Das Ganze ist jetzt sozusagen so rein mündlich recht komplex sozusagen darzustellen. Deswegen vereinfache ich zum einen mal ganz groß und muss aber auch gleich ein bisschen weiter ausholen. So beides bitte ich mir nachzusehen. Aber das will ich einfach versuchen. Also die Acheron GmbH, ich hatte es anfangs erwähnt, wir möchten eben eine Lösung sozusagen vorstellen und entwickeln, mit der wir in Zukunft Nahrungsmittel sehr viel nachhaltiger, sehr viel rohstoffeffizienter eben herstellen können als heute. Der Hydroponik-Teil, den ich gerade, beziehungsweise der Aquaponik-Teil, den ich gerade eben beschrieben habe, das ist sozusagen eine Teileinheit des Gesamt-Acheron-Konzepts sozusagen. Bedeutend, aber eben nur ein Teil davon. Und was sozusagen, die Acheron erweitert das Ganze noch ein bisschen um drei weitere Komponenten oder Module. Ich nenne das hier der Einfachheit halber einfach Module. Was wir haben bei der Acheron 5 Module. Das heißt, wir haben einmal eine Legehennenhaltung, also zur Erzeugung von Hühnereiern. Wir haben Algenzucht, Mikroalgenzucht in sogenannten Bioreaktoren. Wir haben als drittes Modul eine Insektenfarm oder Insektenzucht. Als viertes Modul eben die Fische und als fünftes Modul die Pflanzen, die Pflanzenzucht. Ich hoffe, das war jetzt einmal soweit verstanden. Und was wir jetzt damit erreichen möchten, ist, dass wir diese, ich nenne sie eben Module, in Abhängigkeit voneinander betreiben. Das heißt, wo Rest- und Nebenstoffe sozusagen, die eigentlich, wenn man die einzelnen Bereiche für sich betreiben würde, die man dann nicht weiter nutzen würde, dass wir die versuchen, in den nachlaufenden Modulen wieder einzubringen und nochmal zu nutzen. Wir reden also von einer kaskadenartigen Nutzung der Rohstoffe, die sozusagen im System...
Nennt man das auf Norddeutsch dann auch Kreislaufwirtschaft?
Das würde man auch Kreislaufwirtschaft nennen, genau.
Vielleicht kannst du an dieser Stelle noch mal ein kurzes Beispiel einschieben. Also was würde denn jetzt weiter genutzt werden in eurem Fall, was woanders nicht in anderen Firmen nicht mehr genutzt werden könnte, wenn man das einzeln betrachtet, diese 5 Säulen?
Genau, das ist ein guter Punkt. Ich würde das an dem System einmal erklären. Was wir im Prinzip mit dem System versuchen, ist ein Prozess, der draußen sozusagen in der Natur ganz normal vonstatten läuft, sozusagen, dass wir den versuchen, nach innen zu holen, also unter kontrollierte Bedingungen zu bringen und diese Prozesse zu isolieren. Was heißt das konkret? Ich hatte ja gesagt, dass wir sozusagen die Legehennen haben, die sozusagen die großen Farmen von heute sozusagen vertreten sollen. Wir haben dort sozusagen einfach nur eine kleine Anzahl von Hühnern, sprich 100 Hühner. Und die Idee ist, dass der Stall, in dem diese Hühner sich, in dem die Hühner leben, die dürfen natürlich auch raus, die Hühner, über den Tag, aber sozusagen, die haben ja immer noch einen geschlossenen Stallbereich, dass wir in diesem Stall sogenannte Mikroalgenreaktoren verbauen. Die hängen dann so an der Decke und sollen hauptsächlich das CO2 der Hühner sozusagen wieder in Algenmasse binden. Algen wachsen eben durch die Verwertung von CO2. Wir erreichen damit sozusagen eine Nutzung der Abluft. Das, was sozusagen im normalen Stall nur nach draußen geblasen werden würde, würden wir zumindest zu einem guten Teil sozusagen aufreinigen, wenn man so möchte.
Ja.
Und damit könnten wir sozusagen Mikroalgen erzeugen. In einer zweiten Stufe, das muss ich eine kleine Funktion einschieben, die ist heute nach sozusagen Verordnung noch nicht sozusagen, das ist heute noch nicht erlaubt. Wir müssen das also sozusagen in einem Forschungsprojekt machen, was natürlich sozusagen streng reguliert ablaufen wird und auch überwacht sein wird. Aber die Idee, die langfristige Idee ist, dass wir eben die Futterreste zum einen von den Hühnern, aber eben auch die Ausscheidung der Hühner, also den Hühnerdung, wenn man so will, den würden wir verwenden, indem wir damit Insekten füttern und Insekten großziehen. Und zwar bis sozusagen nur in dem Larvenstadium, wenn man es möchte. Und aus den fertigen Insektenlarven und aus den Algen, die wir dann beide produziert haben, aus Abfallstoffen, wenn man so will, kann man dann ein relativ gutes Fischfutter kreieren, was wir dann sozusagen womit wir dann unsere Fische füttern würden. Ja? Und von da an beginnt eben dieser Aquaponik-Kreislauf, den wir eher schon beschrieben haben, dass die Fische wachsen, haben ebenfalls wieder Ausscheidungen in das Wasser rein, erzeugen eben Fischabwasser und dieses Abwasser würde dann wiederum durch die Pflanzen geleitet werden, damit dort eben Pflanzen wachsen. Deine Frage zu beantworten, wir nutzen also sozusagen, heute gibt es Hühnerställe sozusagen und die sind bis dahin effizient, dass sie ihre Hühner gut füttern, sozusagen die Eier produzieren und sozusagen die ganzen Nebenstoffe, die werden einfach auf die Felder gefahren. Ja, also ja. Als Tiermist. Der wird dort durchaus auch wieder verwendet von der Natur, aber eben nicht so effizient, wie wir das in einem geschlossenen Raum machen könnten.
Also ich bin selber ja kein Landwirt, aber soweit ich weiß, geht dann halt ein Teil auch als Belastung irgendwie ins Grundwasser, ne? Phosphate, Nitrate etc.
Genau.
Wenn ich das herkömmlich betrachte. Kurz um das mal eben für mich als Außenstehenden sozusagen zusammenzufassen. Also ihr würdet quasi jetzt mit diesem System die Methan- oder CO2-Emissionen nach außen würdet ihr minimieren. Ihr würdet die Nitrat- und Phosphatbelastung fürs Grundwasser minimieren.
Genau.
Oder gar nicht erst zulassen. Und ihr hättet gleichzeitig eine biologische Komponente sowohl als Fischfutter als auch als Nährstoff für oder als Umgebungsstoff für Pflanzen und aber auch für die Tiere.
Ganz genau. Das sind einige der Dinge, die wir sozusagen effizienter nutzen können und die diesen Ansatz eben nachhaltiger gestalten.
Also es ist, glaube ich, in dem Podcast echt nicht so einfach, dieses Thema zu erklären. Deswegen finde ich das gut, dass wir das jetzt hier gerade machen. Und auf der anderen Seite bin ich aber auch gerade ein bisschen begeistert, weil ich glaube, dass das irgendwie ein Potenzial hat. Dazu kannst du da sicherlich nochmal was sagen, wenn man einfach mal versucht, die bestehenden Prozesse, die wir so haben in der Landwirtschaft oder auch in der Nahrungsmittelindustrie, zu optimieren dahingehend, dass ich ja, wenn ich das so richtig wahrnehme, dass wir dahin, dass ihr euch dahingehend entwickelt, dass wir sagen, wir haben am Ende des Tages haben wir keinen Ausschuss oder keinen Abfall sozusagen, den wir irgendwie verfeuern, verbrennen müssten.
Genau, richtig? Also sozusagen, das wäre im Prinzip das Ziel, ne, was wir ja. verfolgen.
Ja.
Also wenn man zum Beispiel man redet in der Landwirtschaft eben sehr oft über Nitratbelastung des Grundwassers, ja. Das ist eben ein Teil, wo wir hier eben eine mögliche Lösung aufzeigen wollen, wie wir das verhindern können. Jetzt muss man aber korrekterweise sagen, dass sozusagen die Nitratbelastungen von heute, die also heute im Grundwasser gemessen werden, zu großen Teilen sozusagen aus landwirtschaftlichen Prozessen kommen, die vor vielen Jahren sozusagen passiert sind.
Zeitverzögern, ne?
Sehr stark zeitverzögert. Man redet da von 10 bis 20 Jahren, je nach Bodenart. Das heißt, wir könnten im Prinzip in den nächsten 10 Jahren können Nitratwerte weiter wachsen, ohne dass die Landwirte da überhaupt noch irgendwas dran ändern können. Ja? Ja. Sondern Landwirte sind heute sehr massiv reguliert, sozusagen in dem Ausbringen von Gülle, wenn man so will, und von Tierdung, dass sie sehr genau dokumentieren müssen, wie viel sie auf welchen Quadratmeter, bei welchen Bodenneigungen und bei welchen Wetterverhältnissen ausbringen. Und das heißt, das, was heute auf die Felder gebracht wird, an dem Ort sozusagen, kann eigentlich keine erhöhten Nitratwerte mehr sozusagen erzeugen. Aber, und das ist hier sozusagen ein ganz großes Problem, was, glaube ich, viele Menschen sozusagen gar nicht so auf dem Zettel haben, bringe das an einem Beispiel. Holland allein, ja, also ein sehr kleines Land, hat eine sehr starke Überproduktion in allen möglichen landwirtschaftlichen Produkten, insbesondere Fleisch. Holland exportiert an Deutschland jedes Jahr um die 2 Millionen Tonnen an Gülle oder Tierdung.
Ja? Exportieren Gülle.
Exportieren Tierdung, Gülle, exakt. So, und das muss man sich erstmal so bei einem auf der Zunge zergehen lassen, ja. Also wenn man transportiert sozusagen mit riesigen Aufwänden, das wird mit Lastern über Autobahnen und Straßen gefahren. Auch zu großen Teilen im Rhein mit Schiffen sozusagen sonst wohin transportiert. Also wir haben extrem hohe Transportaufwendungen, Transportemissionen und Straßenbelastungen aus einem Produkt, was dort transportiert wird, was eigentlich kaum einen Wert darstellt. weil sozusagen eben durch die zentrale Haltung von Tausenden und Abertausenden Schweinen beispielsweise an einem Ort wird dort so viel Gülle transportiert, sozusagen erzeugt, dass ich es gar nicht sozusagen in der näheren Umgebung dieser Schweinefarm in irgendeiner Form sozusagen auf die Felder ausbringen könnte, weil wir dann eben eine viel zu starke Eintragslast haben und damit diese Nitratwerte eben massiv erhöhen würden.
Kannst du kurz, vielleicht nochmal kurz ein, zwei Sätze dazu sagen, also wo ihr da gerade steht, du hast vorhin gesagt, das wird noch wissenschaftlich begleitet, es wird viel untersucht. Ist das schon kommerziell, wo steht ihr da gerade?
Genau, ich würde sagen, ich bin jetzt schon seit 2,5 Jahren dabei und wir sind immer noch extrem am Anfang. Und jeder Landwirt, der hier irgendwie vielleicht zufällig reinhören wird, sozusagen wird sich seinen Teil dazu denken, dass man das hier eben so schnell runterreden kann, aber die sozusagen Herausforderungen, die wir da haben, die werden sehr groß sein. Ja. Und deswegen sind wir auf keinen Fall in irgendeiner Form als kommerziell zu betrachten. Wir erzeugen sozusagen im Moment kaum Einnahmen. Wir verkaufen ein paar Eiern, das ist aber nur showmäßig von unseren Hennen. Das sozusagen wiegt in keinstem Fall sozusagen die Aufwendung auf, die wir sozusagen in der Entwicklung dieses Projektes haben. Was wir bisher gemacht haben, wir haben dort eine alte Halle, sozusagen, die etwa 600 Quadratmeter groß ist, zur Verfügung gestellt bekommen und haben dort sozusagen die einzelnen Anlagenteile, sozusagen jetzt im Prinzip die Infrastruktur für den Aufbau der Anlage geschaffen. Einzelne Teilsysteme laufen in ganz geringem Umfang und das ist eben jetzt die Aufgabe, dass wir diese Teilsysteme eigentlich weiter ausbauen, bis die Halle ja sprichwörtlich vollgestellt ist mit diesen Systemen und eben auch voll genutzt wird. Und dann fangen wir an, sozusagen die Systeme auch miteinander zu verbinden. Ja, also dass wir die Stoffe aus dem einen Haltungsbereich sozusagen auch für den anderen nutzen.
Kann man da irgendwie so Pi mal Daumen ein Zeitfenster geben? Also dass man sagt, so ja, in einem halben Jahr, in 2 Jahren, in 3 Jahren, in 5 Jahren oder in 10 Jahren, hat das die und die Größe oder ist das jetzt noch schwer zu beziffern?
Also natürlich ist das schwer zu beziffern, aber natürlich hat man auch als Unternehmen oder auch als Startup irgendwie so einen Wunschplan, wo man sein würde. Und demnach würden wir in 4 bis 5 Jahren vielleicht in die Lage versetzt sein, dass wir die Anlage hier dann sozusagen weitestgehend also aufgebaut und auch schon viele, viele Tests damit gefahren haben, dass wir dann vielleicht einen sogenannten, und dann, das ist eben die Pilotanlage, und dass wir in 4 bis 5 Jahren eben vielleicht einen ersten Demonstrator bauen können. Das heißt, das ist dann schon eine Großanlage, die man tatsächlich an Realbedingungen, an einem wirklichen Tierstall sozusagen anbauen würde und dieses System dort eben wirklich unter kommerziellen Bedingungen versuchen würde zu betreiben.
Das wäre jetzt auch noch so eine Frage gewesen. Also dieses System, was du jetzt beschrieben hast, ihr würdet das irgendwo andocken an einen bestehenden landwirtschaftlichen Betrieb?
Genau.
Einfach diese Ausschüsse beziehungsweise den vorhandenen Abfall wie anfallende Gase oder die Gülle, die da entsteht, einfach anders zu nutzen. Das ist so quasi das Konzept bei der Sache, ne?
Exakt, das ist die Idee. Wir möchten eigentlich langfristig gar nicht selber sozusagen erzeugen, sondern wir möchten eigentlich als Anlagenbauer auftreten. Und sozusagen Landwirten, die es heute gibt und die in den nächsten Jahren immer mehr unter Druck geraten werden, man sieht das gerade sehr gut in Holland, dass sie eben Lösungen haben müssen, um sich nachhaltiger aufzustellen.
Ja.
Und unser Ziel, unser Gedanke ist es eben, dass man die Infrastrukturen, die es heute landwirtschaftlich schon gibt, eben große Ställe, die gibt es eben gerade in Niedersachsen super viel, dass man diese Infrastrukturen aber trotzdem weiter nutzt, weil die ja teilweise doch recht modern sind und eben auch genutzt werden können. Und deswegen möchten wir das weiter tun. Mhm. Nur eben in einem erweiterten Umfang.
Also man könnte das auch in Kurzform zusammenfassen, dass man sagt, also mit einem zusätzlichen Invest in eure Anlage kann man sich als Landwirt da zwei großen Problemen quasi entledigen, wenn es gut läuft.
Also das Ziel ist natürlich, dem Landwirt zu sagen, nicht nur zu sagen, du bist jetzt nachhaltiger, sondern das Ziel ist, dem Landwirt auch zu sagen, na, mit der Anlage kannst du einfach, heute produzierst du nur ein Produkt, beispielsweise Eier von Legehennen, und wir können aber sozusagen mit dieser Anlage kannst du außerdem noch die Produkte Fisch, Fleisch und Pflanzen sozusagen erzeugen, dass du damit einmal dich resilienter machst, sozusagen gegen Marktschwankungen oder sowas. Kann ja sein, dass Eier mal irgendwie schlechter gehen als heute. Oder, ne? Dass du natürlich damit deine Umsätze einfach erhöhst und ja, deine Gewinnmargen auch und damit einfach eine Zukunft hast.
Ja, spannend. Klingt echt spannend. Resilienz hast du jetzt gerade mal gesagt als Stichwort. Die große Herausforderung, die uns allen ja bevorsteht, für mich die größte, die eigentlich vor der Tür steht, ist das Thema auf lange Sicht natürlich gesehen. Also die Nachrichten heute sind gerade von anderen Themen voll, aber das Thema Klimawandel, dass wir ran müssen, an dass wir auf, tagtäglich auf dem Schirm haben müssen. Wo siehst du euch da in Bezug auf den Klimawandel, die Klimawandelanpassung oder auch Energiewende? Was ist da eure Position oder wie sortiert ihr euch da ein?
Oh, Johannes. Das sind alles Themen, die, ich glaube, die sozusagen mindestens einen Podcast zu jedem Einzelthema. Aber ich will natürlich versuchen, sozusagen da unsere und meine Position einmal grob darzustellen. Du sagst, es ist eins der aktuell größten Probleme, die sozusagen dargestellt wird, ist der Klimawandel. Und das ist sicherlich, also aus meiner Sicht, es gibt da immer noch Leute, die das sozusagen anders bewerten, aber wir beide zumindest, denke ich, sehen das schon
als ein sehr
ernsthaftes Problem, ganz genau. Es gibt noch ein Problem aus meiner Sicht und aus der Sicht von Acheron. Und zwar, dass wir bis 2050 mit etwa 9 Milliarden Menschen auf diesem Planeten zu rechnen haben. Und wenn man sich heute die Nahrungsmittelproduktion anschaut, dann haben wir eigentlich alle Flächen, die wir auf der Welt sozusagen zur Verfügung haben für Nahrungsmittelanbau, sind in Beschlag, werden also genutzt sozusagen und voll ausgenutzt. Das heißt, wir können nicht einfach irgendwie noch ein paar mehr Felder aufmachen und dann sozusagen könnten dann mit den Mitteln, die wir heute haben und mit den Anbauweisen eben auch mehr produzieren. Schon gar nicht für weitere 2 Milliarden Menschen und schon gar nicht für eine Situation, wo der Lebensstandard eigentlich weltweit wächst. Das ist für manche Menschen schwer nachzuvollziehen, aber gerade in der westlichen Welt ist der Lebensstandard wächst immer noch weiter. Das heißt, unsere Bedarfe an Nahrungsmitteln steigen immens in den nächsten Jahren. In kurz, es gibt eigentlich heute keinen Plan, wie man bis 2050 sozusagen Nahrungsmittel für alle erzeugen kann. Wir können auch, wenn wir weitere Felder sozusagen aufmachen, heißt das im Prinzip Rodung von Waldflächen. Auch das ist keine Lösung.
Nee, die brauchen wir für die CO2-Absorption, ne?
Ja, und wenn man sich das sozusagen, dieses Problem auf die Zunge zergehen lässt und das noch in Kombination mit dem Klimawandel setzt, dann kann man sich, glaube ich, ausrechnen, also Klimawandel führt zu Ernteverlusten, zu erheblichen Ernteverlusten, zu Waldbränden, zu auch Feldbränden sozusagen, zu Missernten, dass die Kombination aus Klimawandel und Bevölkerungswachstum sozusagen zu einem ganz massiven Ernährungsproblem führen wird aktuell, muss man leider so sagen.
Ja.
Das Ziel der Acheron ist eben sozusagen eine mögliche Lösung für, oder was heißt Lösung, sozusagen eine Möglichkeit zu entwickeln, mit der man eben Nahrungsmittel sehr viel platzkonzentrierter und eben auch effizienter herstellen kann.
Die letzte Frage, die ich noch hätte, wir haben jetzt schon fast eine halbe Stunde rum, du weißt ja, dass ich aktuell politisch mich noch stärker engagiere, als ich das vorher schon gemacht habe. Ja, ich kandidiere hier für den Landtag. Gibt es Wünsche oder Anregungen oder Verbesserungsvorschläge, die du in die Richtung Politik hättest, also gerade Richtung der Landespolitik? Ich meine, jetzt sitzt ihr in Bremen, da ist die Landespolitik noch mal etwas anders als in Niedersachsen. Aber gibt es da irgendwas, was du sagst, irgendwie zur Startup-Förderung, zur Landwirtschaft, zur Ernährungspolitik, das müsst ihr auf dem Schirm haben, das müsst ihr anders machen oder macht weiter so, kann ja auch sein.
Erstens natürlich, mir ist wohl aufgefallen, dass du dich sehr stark in der Politik engagierst in den letzten, nicht nur Monaten. Also so grundsätzlich könnte man da vielleicht mal ändern, dass wir uns vielleicht auch ab und zu mal wieder sehen. Das ist mir jetzt mal aufgefallen. Aber unabhängig davon sozusagen auf politischer Ebene, ich sag mal, sicherlich ist das auch wieder ein sehr komplexes Thema auf beiden Seiten sozusagen. Aber was man sich als Startup natürlich wünscht sozusagen, ist eben eine Unterstützung solcher Forschungen und Forschungsprojekte, die man macht. Das ist auch aktuell so, es gibt diese Forschung, es gibt diese Unterstützung, die sind natürlich mitunter mit recht hohem Aufwand sozusagen aus Sicht eines Startups nur zu beziehen, wo sozusagen man sich als Startup dann eben sehr auf diese Prozesse konzentrieren muss, obgleich es vielleicht besser wäre, sich mehr in den Forschungsbereich zu konzentrieren und eben an dem zu arbeiten, woran man eigentlich arbeiten möchte. Ne?
Ja.
Also Anträge ausfüllen kann schon sehr langwierig werden.
Ja.
Gleichwohl bin ich mir bewusst, sozusagen, dass es eben nicht so einfach ist, solche Prozesse zu vereinfachen. Das ist eben die Komplexität an der Stelle, aber ja, das wäre Unterstützung gibt es. Gerade im Moment sozusagen sind einige Fördertöpfe unterwegs und auch sozusagen erreichbar. Genau, aber der Weg dorthin, eben der ist schon für, gerade für Startups sehr aufwendig. Und auch was die Eigenkapitalsituation angeht, das ist vielleicht eines der größeren Probleme. Man braucht einen ganz starken Investor im Rücken, sonst hat man überhaupt keine Chance, an solche Förderprogramme ranzukommen. Gerade wenn es in dem Bereich von mehreren Hunderttausend, vielleicht auch bis zu einer Million geht, sozusagen, dann stellen sich die Fördertöpfe eher so auf und legen ganz viel Wert darauf, dass sozusagen, dass dieses Geld auch irgendwie zurückkommt.
Okay.
Und das ist bei solchen Risikoprojekten, wo auch die Acheron zugehört, eben ganz immens, dass das auch schiefgehen kann. Also was theoretisch funktioniert, kann in der Praxis sozusagen erhebliche Probleme hervorrufen,
ja,
die dann schneller sozusagen zu dem Ende eines Startups führen als zu der erhofften Lösung.
Danke für den Input diesbezüglich. Es ist notiert, kommt auf die große Liste. Das Thema Antragsgestaltung, Antragsabarbeitung, da habe ich schon mal mit dem Sönke Buckert in meinem Podcast zum Thema Digitalisierung drüber gesprochen. Also das ist, glaube ich, ein sehr bekanntes Thema. Auch im Bereich Windenergie kennen wir das. Die nicht digitale Abarbeitung von Genehmigungsanträgen ist ein Riesenthema auch im Bereich der erneuerbaren Energien. Aber das ist nochmal ein etwas anderes Thema. Ich möchte es hierbei bewenden lassen, würde ich ehrlich sagen, denn ich glaube, wir haben jetzt irgendwie, sind ein bisschen schwierig angefangen, weil das Thema, wie gesagt, sehr, sehr komplex ist und ich glaube, nicht ganz einfach, das durch den Podcast zu erklären, aber ich glaube, du hast das irgendwie ganz gut hingekriegt. Dafür jetzt herzlichen Dank. Danke für deine Teilnahme hier am Podcast und ich bin gespannt. Ich werde euch weiter verfolgen natürlich und drücke euch da alle Daumen, dass ihr diese Lösung von morgen schon möglichst bald in die Realität umsetzen könnt. Also vielen Dank an dich und dann wünsche ich dir einen schönen Abend.
Alles klar. Vielen Dank, Johannes. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.